Genau. Kann man etwa die Folie auf den Schirm geben? Genau. Bevor wir einsteigen, möchten wir miteinander den Text lesen. Und zwar einen Text aus dem Daniel 9, 5 bis 26, 25, 26. Und dort heisst es: Nun hör gut zu, das ist der Engel Gabriel, der redet, damit du meine Worte verstehst. Zwischen dem Befehl, Jerusalem wieder aufzubauen und dem Auftreten eines von Gott erwählten Herrschers, liegen 7 mal 7 Jahre. 62 mal 7 Jahre lang werden in Jerusalem wieder Straßen und Befestigungsgräben errichtet sein, doch es wird in dieser Zeit viel Bedrängnis geben. Nach den 62 mal 7 Jahren wird ein von Gott Auserwählter hingerichtet, ohne dass er irgendwo Hilfe findet. Dann zerstört das Heer eines fremden Machthabers die Stadt und den Tempel wie eine reißende Flut. Bis zum Ende herrschen Krieg und Verwüstung, denn so hat es Gott beschlossen. Ein bisschen ein strange Text für einen Palmsonntag, aber wir kommen gerade drin rein. Wenn wir den Text lesen, geht uns das ein bisschen eine Umgebung. Versetzt uns ein bisschen die Situation. Weil beim Vorbereiten, wie so oft, macht man also ein paar Entdeckungen. Und zwar habe ich die Entdeckung dürfen machen, dass wir eben, wie es in der Predigtnotiz steht, auf den Tag genau können bestimmen können, eigentlich, wenn als Jesus auf Jerusalem eingezogen ist. Man hat hier den julianischen Kalender dahergenommen, übertragen vom jüdischen Kalender natürlich. Und eben das Datum für den Einzug auf Jerusalem ist der 6. April 32 nach Christus. Also etwa ziemlich genau vor 1991 Jahren. Anhand von dieser Prophetie hier aus dem Daniel 9 und eben mit der Hilfe von Mondtabellen, die jüdischen Jahre sehen ja mal nach dem Mond auch, hat ein versierter Bibellehrer, Robert Anderson, gegen Sende vom 19. Jahrhundert das Datum können berechnen. Und zwar in dieser Prophetie hier, eben einer Botschaft vom Engel Gabriel an Daniel, geht es um 70 Jahrwochen an 7 Jahren. Und der Engel hat jetzt eben im Daniel von Gott ausrichten, was wir gerade gelesen haben. Von woher wird denn jetzt gerechnet? Von dem Befehl her, der hier gestanden ist, eben Jerusalem wieder aufzubauen. Und der Befehl ist an Nehemia gegangen eigentlich. In Nehemia 2. Der König Artaxerxes, oder Hebräisch Artasasta, hat 445 vor Christus einen Erlass gegeben, dass der Nehemia die Erlaubnis hat, sicher durch sein damaliges Reich zu reisen und auch Vorräte mitnehmen und kann auf Jerusalem zurück und die Stadt und die Mauern ab diesem Jahr wieder aufbauen. Und dann ist es 49 Jahre gegangen, bis Jerusalem wieder vollständig aufgebaut war. Und ab dieser Zeit hat Jerusalem auch wieder einen Herrscher gehabt. Nach nochmal 62 mal 7 Jahren, am Ende dieser Zeit, wird laut der Prophetie hier im Daniel dann einer, der von Gott auserwählt ist, einen Gesalbten hingerichtet, ohne dass der irgendwo Hilfe findet. Und mit dieser Berechnung zusammen ist das der Zeitpunkt der Kreuzigung von Jesus. Eine Woche nach seinem Einzug in Jerusalem. Der Robert Anderson hat errechnet, und zwar in dem, was er die in der Zeit von Daniel gültige 360 Tage im Jahr genommen hat, dass es 173.880 Tage sind von dem Erlass von Nehemia seiner Zeit, bis Jesus auf Jerusalem eingezogen ist. Und auf diesen Berechnungen, nach dem jüdischen Brauch mit üblichen Anpassungen, die sie etwa mal einen Monat eingesetzt haben oder so, um den Kalender zu korrigieren, erfüllt sich eben diese Prophezeiung auf den Tag genau. Und dann heisst es ja, dann zerstört das Heer eines fremden Machthabers die Stadt und den Tempel wie eine reißende Flut. Eine reißende Flut ist eigentlich einfach ein Wahnsinnsheer, wo die Stadt und das Land überflutet. Und der zweitletzte Vers trifft dann eben 70 nach Christus ein, wo der Tempel und Jerusalem zerstört werden auf den Römer. Seit dem Augenblick sind wir eigentlich in einer Pause, heilsgeschichtlich ausgedrückt. Bis eben die 70. Jahrwoche anfängt, eigentlich die letzten Ereignisse. Der letzte Abschnitt, bevor das Gott wirklich den Feind endgültig vernichtet und einen neuen Himmel und eine neue Erde macht. Und Jesus redet über das, auch ein Hesekiel, auch ein paar Apostel in ihren Briefen machen Andeutungen, aber vor allem die Offenbarung gut tut da sehr ausführlich darüber berichten. Wenn auch in einer etwas kryptischen Form. Und mit dieser Einleitung, es hat mich einfach gedacht, es ist spannend, sich einmal in das hinein zu versetzen. Mit dieser Einleitung stehen wir eigentlich mitten in unserem Psalm-Sondungstext, wo Silvia schon angedeutet hat. Und Jesus in dieser Zeit kommt von Jericho in die Stadt rauf. Und ich erinnere mich an die Fahrt, und mir ist wortwörtlich der Kinnladen runtergefallen, das letzte Jahr etwa um diese Zeit. Ich erinnere mich an die Fahrt von Jerusalem auf Jericho runter. Und als ich dort in die Schlucht runtergeschaut habe und so, ist mir wirklich der Atem weggeblieben. Ich kann seither viel besser nachvollziehen, was es bedeutet hat, den Weg unter die Füße zu nehmen. Bei uns war das also so eine Touristen, vollklimatisierte Garreise. Aber die sind also wirklich in der sengenden Hitze umeinander gewackelt. Und ich kann mir vor allem eine Idee machen davon, wie gefährlich das war, wenn man die schmalen Wege anschaut, wo so die Schlucht gehen, wenn ihr das mal anschaut. Dort hinten unten ist, glaube ich, Stephans Kloster, das ist Richtung Jerusalem. Und hinten aber dort unten ist, am Horizont sieht man schon das Tote Meer, dort ist dann Jericho auch. Und die weissen Striche, das sind die Wege. Und das ist also wirklich gefürchtig, wenn man dort runterläuft und man nicht weiss, was einen hinter dem nächsten Ecke eins über den Schädel ziehen will. Das ist nämlich auch vorgekommen. Jesus ist immer wieder auf Jerusalem rauf, während der Zeit, wo er dient hat, mit den Jüngern zusammen. Er hat, so hat man nachher gerechnet, insgesamt an 4 Passafest teilgenommen, in der Zeit, wo er offiziell dient hat. Und da an dem 4. Passafest ist alles anders. Die Reise von Jericho auf Jerusalem ist seine Reise ans Kreuz. Schon ein paar Tage vorher, unten zu Jericho, hat er den Jüngern erklärt, und zwar zum dritten Mal, dass er wird leiden, ans Kreuz gehen und von den Toten auferstehen am dritten Tag. Wenn Jesus in den vergangenen Jahren immer dafür gesorgt hat, dass die Leute, wie Silvia also gut gesagt hat, nicht zu fest gefähnet haben und ihn haben als König verehrt, ist die Begegnung da, zwischen all den Leuten, die mit diesen Passagehöfchen auf Jerusalem ziehen, ganz eine andere. Das mal macht es ihm nichts aus, dass die Leute fähnen. Und was er da zu hören bekommt, von dieser Fangemeinde, da fängt eigentlich schon zu Jericho an. Weil dort ausserhalb von der Stadt trifft er 2 Blinde oder 1 Blinde, je nach Überlieferung. Mir ist gleich, ich rede jetzt von 2. Wo rufen, Herr, du Sohn von David, hab Erbarmen mit uns. Und sie rufen das laut und nennen nicht locker. Und da die Erfolgsmenge, wo man um Jesus so man ist, die sagen so, hey Leute, jetzt kommt mal Ruhe, hey, hört auf, feine da. Und das Einzige, was sie mit dem erreichen, dass die noch Leute bergen. Und was passiert da ist, dass sie eben in der Verzweiflung, die sie haben als Blinde, wirklich Jesus verherrlichen. Sie gehen dann mit dem Titel Herr, Sohn Davids, all Ehre. Weil Sohn Davids, das ist der messianische Titel. Sie sind auch für mich ein wunderbares Beispiel dafür, was es eben heisst, dran zu bleiben mit Jesus. Egal, was andere sagen, egal, was der Teufel ins Ohr flüstert, dranbleiben mit ihm macht es aus. Es führt uns näher zu Jesus und er hat gern still und lässt uns an und hilft uns. Ein Ausleger hat so gesagt, es war der feste Glaube, Jesus zu erreichen, mit Jesus in Berührung zu kommen. Darum haben sie noch mehr gebetet. Es war der Glaube, der gewusst hat, wer Jesus ist, eben der Sohn Davids, der Gesalbte, der Messias. Es war der Glaube, der demütig zu Jesus kam und hat gesagt, Herr, Sohn von David. Und es war der Glaube, der sie zu Jesus sagen hat, was sie brauchen, wir möchten können sehen. Und es war der Glaube, der das möglich gemacht hat, dass sie gesehen haben. Darum sind mir so ein paar Fragen gekommen vor dieser Szene. Was bringt dich zu ihm in diesen Tagen? Wo stehst oder knäulst du gerade vor Jesus? Welche Menschen oder was für eine Angelegenheit bringst du jeden Tag zu ihm? Ja, welche Not bewegt dich, wo du zu ihm bringst? Mit welcher Not kämpfst du gerade? Wir dürfen uns von diesen Männern, die zu Jericho ermutigen lassen, die sind ja dann nachgefolgt. Wir dürfen uns ermutigen lassen, dran zu bleiben, nicht locker zu lassen, sondern Jesus immer wieder zu sagen, was uns bewegt. Bis er uns eine Antwort schenkt. Egal auch, wie lange es geht. Und weil Jesus dann nicht mehr so weit von Jerusalem weg ist, gibt er zwei von seinen Nachfolgern einen Auftrag. Und wir lesen jetzt hier die ersten Teile. Jesus war mit seinen Jüngern inzwischen in die Nähe von Jerusalem gekommen. Kurz bevor sie Bethphage, das ist das Haus von der Fiege, am Ölberg erreichten, schickte Jesus zwei Jünger mit dem Auftrag voraus, geht in das Dorf da vorne. Gleich am Ortseingang werdet ihr eine Eselin mit ihrem Fohlen finden, die dort angebunden sind. Bindet sie los und bringt sie zu mir. Sollte euch jemand fragen, was ihr da tut, dann antwortet, der Herr braucht sie. Man wird sie euch dann ohne weiteres mitgeben. Damit soll sich erfüllen, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hatte. Sagt den Menschen auf dem Berg Zion, also Jerusalem, euer König kommt zu euch. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, ja, auf dem Fohlen einer Eselin, das ist noch ein bisschen weniger. Die beiden Jünger gingen los und führten aus, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Oh, jetzt wären wir doch da. Geht in das Dorf dort vor. Gerade dort am Eingang findet ihr ein Eseli mit einem Fülli, die abgebunden sind. Bindet die los und bringt sie mir. Wie ist das bei uns, wenn wir einen Auftrag bekommen von Jesus? Vielleicht auch nicht mit einem direkten Gedanken. Oder wie es so manchmal passiert und so ein gewisses Gefühl. Du, wie geht es all dem und dem? Sollte ich wieder mal telefonieren? Sollte ich wieder mal vorbei? Jesus begegnet mir manchmal recht klar. Sehr klar. In einem Wort oder einfach in einem Gedanken, der einfach da steht. Aber manchmal auch ganz leislich und spektakulär durch irgendein Bauchgefühl. Bauchgefühl ist sehr oft eben etwas, wo eigentlich Jesus uns begegnet damit. Was mache ich daraus, wenn er das macht? Ich merke, Feigling zögern manchmal sogar. Passiert euch das so? Ich weiß nicht. Vielleicht sind ihr da schon weiter als ich. Ich hoffe es. Wenn ich schaue, was da passiert in dieser Sache, dann erinnert mich das, mit diesen Eseln und alles eigentlich auf eine sehr bildliche Art auf etwas, wo der Paulus in den Christen in der Gemeinde von Ephesus oder in der Gemeinde von Ephesus schreibt, über die vorbereiteten Werke von Gott. Und zwar sagt der Paulus nochmal, was wir jetzt sind, ist allein das Werk von Gott. Oder eigentlich, was wir jetzt sind, ist Gottes Kunstwerk, wie es der Benni uns einmal gesagt hat, hier auf der Kanzel. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um gut zu tun. Damit erfüllt sich jetzt nur, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Im Epheser 2,10 ist das. Gott hat also schon vor langer Zeit vorbereitet, was wir für ihn sollen tun. Er hat schon geplant, was wir in unserem Leben sollen tun. Ich gehe regelmässig in den Tag hinein mit der Bitte, mich zu leiten, mich zu brauchen. Aber manchmal macht man das auch ein bisschen Herzklopfen, weil ich auch noch nicht weiss, was das nachher für eine Folge hat, wenn ich sage, ja Herr, brauch mich. Da kann ja alles passieren. Und manchmal darf ich aber auch mich ihm neu anvertrauen in diesen Tagen, weil ich weiss, dass er für jedes von uns einen einzigartigen Plan hat, um ihm in der Welt hier zu dienen. Und dazu schenkt er uns auch vielleicht permanent gewisse geistliche Gaben. Manchmal schenkt er sie uns einfach auch im Moment rein. So, dass der Heilige Geist durch uns kann wirken im Leben und uns in dem Dienst kann brauchen, den er für uns hat. Wenn ich in dieser innerlichen Haltung und in dieser engen Verbindung mit Jesus leben und damit rechnen, dass er schon alles weiss und vorbereitet hat, was von meiner Wahrnehmung vielleicht ganz spontan passiert, mitten am Tag, weil ich es ja nicht besser weiss und nicht alles blicken, was er macht, dann darf ich wissen, dass er mich vielleicht in bestimmten Begegnungen mit Menschen, wo er von meinem Verständnis her spontan macht in meinem Tag, dann darf ich wissen, dass er mir die Momente schenkt, dass sich eben auch in meinem Leben etwas erfüllt. An Menschen oder durch Menschen an mir. Vielleicht nicht mit der gleichen Tragweite, wie es da heisst bei Jesus, was sich alles erfüllt bei ihm, wo er auf Jerusalem kommt, aber ich darf damit rechnen, dass dort, wo Gott mir eben spontan Begegnungen schenkt, dass sich dort ganz klar etwas erfüllt von seinem Plan mit mir. In meinem Leben. Vielleicht gibt eine andere Person mir einen Impuls, der wichtig ist für mich. Oder vielleicht darf ich in einer anderen Person einen Impuls sein. Und jetzt heisst es eben, damit sollte sich erfüllen, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hatte. Sagt den Menschen auf dem Berg Zion, euer König kommt zu euch. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, ja auf dem Fohlen einer Eselin. Die beiden Jünger gingen los und führten aus, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Ich habe mich gefragt, als ich da gelesen habe, das ist bei mir so spontan gekommen, was für eine Verheißung steht über deinem Leben? Was für eine Verheißung spricht Gott über dein Leben aus? Was erlebst du mit dem, was er sagt über dich? Es gibt für mich nichts Spannenderes, als mit ihm zusammen unterwegs zu sein und immer wieder neu dürfen zu erleben, wenn er mich führt. Manchmal merkst du es erst hinten nachher, wo mir geht es so. Es ist spannend, dürfen mitzuerleben, was für Auswirkungen das sein Reden in mein Leben hat und auch sein Führen, einfach so unspektakulär manchmal. Was sein Leiten, was sein Reden in mein Leben für eine Auswirkung hat für Menschen hier, in meinem engeren Umfeld, aber je nachdem auch auf Menschen in einem anderen Land. Sagt den Menschen auf dem Berg Zion, euer König kommt zu euch. Und gleich kommt er nicht stolz daher, sondern er reitet auf einem Esel, ja, auf einem Fülle von einer Eselin. In diesem Bibelabschnitt, in dieser Zeit, hier in diesem Einzug, schafft Jesus bewusst wirklich an dieser Erfüllung der Prophezeiungen. Und ganz besonders eben an dieser Erfüllung der Prophezeiung von diesen 70 Jahrwochen aus dem Daniel, die wir angeschaut haben am Anfang. Und die, da ist der Anderson nicht der Einzige, die haben sich wirklich auf den Tag genau erfüllt mit seinem triumphalen Einzug in Jerusalem. Jesus kommt als der Retter von Israel. Jesus kommt als der gesalbte König. Das erste Mal kommt er wirklich als das endgültige Opfer für unser alles Böse, das wir hier haben. Für all unsere Verirrungen, für all unser vom Weg wegkommen, vom Ziel verfehlen, das Gott mit unserem Leben hat, mit uns hat. Zum durch sein stellvertretenden Tod am Kreuz uns wirklich zu reinigen, frei zu kaufen, zu erlösen. Darum reitet der Demütig auf einem Lasttier zu Jerusalem ein und nicht wie ein Feldherr. Er ist entschlossen, die Aufgabe zu vollbringen, die vor ihm liegt. Er kommt als das wahre Passalam umgeben von einem Haufen Passalämmer aus dem Alten Bund. Als das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt, wie der Johannes 1, 29 schreibt. Und er kommt, wenn noch wieder aber, als ein König der Herrlichkeit, als ein Sieger, als ein Herrscher. Und dann, sagt mal, wird er auf einem Schimmel kommen, auf einem weissen Ross, Offenbarung 19,11. Wir als Gläubige dürfen an seiner wunderbaren Belohnung teilhaben, wo er uns bringt, wenn er seine endgültige und ewige Herrschaft antritt. Aber die dürfen wir eigentlich jetzt schon erleben, in einem gewissen Sinn. Weil was gibt es Größeres für uns Menschen, als zu erleben, was Johannes auch schreibt, Johannes 1,12. Die, die ihn angenommen haben und an ihn geglaubt haben, denen hat das Recht gegeben, Kinder Gottes zu werden. Himmelsbürger. Neuer Pass. Und das für immer. Menschen, die fähnen wirklich also voll, wo da Jesus mitten in dieser Menge in diese Stadt einzieht. Und dann wird die Szene beschrieben. Sie brachten Tiere zu ihm, legten ihre Mäntel über sie und Jesus setzte sich darauf. Viele Leute breiteten ihre Kleider aus als Teppich vor ihm. Andere rissen Zweige von den Bäumen und legten sie auf den Weg. Vor und hinter ihm drängten sich die Menschen und riefen: Gelobt sei der Sohn Davids, oder auch Hosianna, dem Sohn Davids. Ja, gepriesen sei, der im Auftrag des Herrn kommt. Gelobt sei Gott hoch im Himmel. Als er so in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in helle Aufregung. Wer ist dieser Mann? Fragten die Leute. Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa, riefen die Menschen, die ihn begleiteten. Das Ausbreiten der Kleider, das ist eine klare Anerkennung. Es ist eine Treuerklärung. Es ist ein Zusang, ihn zu unterstützen. Es ist also mehr wie der Trump-Fanli und Präsidialkampagne. Wir sehen Ähnliches im Alten Testament, zum Beispiel im 2. Könige 9, wo ein gewisser Jehu König wird und die ziehen dort ihre Gewänder ab und legen sie auf die Stege, wo er da raufgeht. Das Tragen und das Ausbreiten von Palmen und anderen Zweigen ist ein Symbol für Sieg und Erfolg. Und das ist bei den Juden Brauch. Die haben etwa 200 Jahre vorher das auch gemacht, und zwar, wo die gewissen Makkabäer ein feindliches Heer besiegt haben im Land, wo aus einem griechischen Umfeld raus in das Land reingekommen ist. Und die haben so richtig gezeigt, wer Chef ist dort. Gelobt, oder eben, sei der Sohn Davids, oder eben Hosanna, dem Sohn Davids. Ja, gepriesen sei, der im Auftrag des Herrn kommt, gelobt sei Gott hoch im Himmel. Das ist wirklich die offenste messianische Verehrung für Jesus, die es geben kann. Die Leute haben sich eben erhofft, dass Jesus sie rettet. Hosanna bedeutet, rett uns, hilf uns, befreie uns jetzt. und ist an die Könige gerichtet worden. Und da in dem Moment natürlich politisch geprägt war, schaffe ich endlich die Römer vom Haus. Die Menschen, die gejubelt haben, haben Jesus den Titel gegeben, der für ihn als der Messias, als ein wirklicher Retter, als ein wirklicher Gesalbten angemessen ist. Sohn Davids. Er, der im Auftrag vom Herrn kommt, im Namen vom Herrn kommt, das heisst in der Kraft und in der Vollmacht von Gott. Und das Mal nimmt Jesus seine Anbetung wirklich an und ermutigt die Menschen sogar dazu, das zu machen. Und auch da passiert, weil das eben wirklich der Tag ist, wo der Herr gemacht hat, wo er Rettung schafft. Das ist der Psalm 118 für die Bibelfeste. Und 113 bis 118 werden in dieser Zeit eben gesungen und gebetet, wenn das Passat läuft. Der Tag, wo der Messias als Retter auf Jerusalem gekommen ist und wo sich die Prophezeiung vom Danielbuch erfüllt. Wo Jesus einzieht, ist die ganze Stadt wirklich aus dem Häuschen. Er zeigt im gleichen Moment auch, dass er keine Angst hat, was die super frommen Hohepriester und Pharisäer, die alles besser wissen, meinen. Er weiss, dass sie sich zusammenrotten, um ihn umbringen. Und gleich kommt er offen in die Stadt und nimmt an, dass sie ihn als König ausrufen. Wo dann die super frommen dort sagen, hey, los Mann, pass auf da, das Volk bringt dich endlich zum Schweigen, sagt ihnen, wenn die schweigen, ist er erst stehen. Jesus lässt es zu, dass ihn Menschen mit lauter Stimme loben. Sie erinnern sich nämlich in dem Lob an die mächtigen Sachen, die Jesus gemacht hat. An die Wunder. An den Lazarus, der den Toten auferweckt hat. Und was auch immer. An die Wunder, die sie an sich selber erlebt haben. Sie erzählen das öffentlich. Sie erzählen öffentlich, was Gott Grosses da hat in ihrem Leben. Ja, dieser Tag da ist wichtig. Auch für uns heute. Und wir dürfen schon jetzt in seinem Siegeszug mitmarschieren. So wie die Menschen, die gejubelt haben damals, dürfen wir auch ihm für seine mächtigen Taten im eigenen und auch im Leben von anderen danken. Wir dürfen ihn loben dafür, immer wieder. Wir wollen immer wieder loben und ihm danken für das Wunderbare, was er in unserem Leben da hat und noch wird tun. Und es gibt auch nichts, was ihm findet, weniger gefällt, eben wieder genau das. Und das, was ihn stärker daran erinnert, dass er verloren hat, als dass wir Jesus aus tiefstem Herz danken und loben und im Geist und Wahrheit ihn anbeten. Es gibt auch nichts, was uns so stärkt wie Lobpreis und Dankgebet. Manchmal können wir nicht laut und von Herzen singen, weil uns das, was wir gerade erleben, noch zu tief in den Knochen sitzt. Dann dürfen wir ihm danken und bekennen, dass er der König der Könige ist, unser Retter, unser Erlöser, unser mächtiger Herr und Gott. Und dann dürfen wir bekennen, dass er wiederkommt in Kraft und Herrlichkeit. Und mit diesen Szenen vor den Augen wollen wir jetzt wirklich in den Lobpreis steigen. Und ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du mit uns bist. Ich danke dir, dass du jetzt unsere Band salbst. Und ich setze dich frei im Namen Jesus. Und ich setze dich frei im Namen Jesus und setze seine Salbung frei in euch. Und er soll euch salben mit prophetischen Worten und mit Vollmacht heilen und mit allem, was ihr als Auftrag überkommt in diesem Moment. Und danke, Herr, dürfen wir deinen Sieg proklamieren. Danke dürfen wir sagen, du bist der Herr, du bist der Messias, der Gesalbte. Und niemand neben dir ist grösser. Ich danke dir dafür. Habt alle Freiheit.